Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der Teufel steckt im Detail. Also reden wir über den Teufel im Detail und ich lache, weil Seppi einfach trotz seiner 40 Jahre extrem infantile Peniswitze im Vorgespräch macht.
Richtig.
Immerhin gibt's ja etwas zu lachen und nicht nur Gift und Galle, wie es in so manchem FCK-Forum aktuell zu lesen ist, nach dem, ich muss immer noch lachen, es ist albern. Nach dem 0:0 bei Regensburg, was übrigens in der Oberpfalz liegt, lieber Seppi, nicht in Franken, wie du letzte Woche fälschlich behauptet hast.
Ja, ich hab nur gefragt. Ne? Ich habe nichts behauptet, ich weise alle Schuld von mir. Ich habe nur gefragt.
Gut, dann lass uns zurückkommen zu Gift und Galle. Wie geht's dir nach diesem, wir nennen es mal Spiel am Sonntag?
Ja, in Bezug auf den FCK, ja, ist okay. Ich bin jetzt weder irgendwie wahnsinnig begeistert, noch irgendwie total am Boden zerstört. Ich fand, wir haben kein gutes Spiel gesehen. Es war sicherlich irgendwie 90 Minuten, die man hätte besser investieren können. Zum Beispiel dem Rasen vertikutieren oder so etwas. Das wäre da besser angelegt gewesen, diese Zeit. Aber auf der anderen Seite, es war jetzt auch nicht. Also ich fand es jetzt aus taktischer Sicht nochmal ganz interessant zu sehen, wie sich der FCK gegen den tiefstehenden Gegner, wie er sich anstellen würde. Und da können wir ja auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Das fand ich ganz interessant. Ansonsten habe ich nicht viel Interessantes feststellen können.
Sollen wir den Spielfilm heute abkürzen? Soll ich in 3 Sätzen das Spiel dir zusammenfassen?
Probier's.
Regensburg konnte nicht. Nee, falsch. Regensburg wollte nicht. Wir konnten nicht. Und zwischendrin hatten beide noch ein bisschen Pech.
Ja, also im Prinzip ein klassisches Unentschieden. Damit hätten wir es abgehakt. Wir sehen uns in 3 Wochen.
Auch diesen Witz machen wir echt in jeder zweiten Folge, gell? Aber er wird nicht schlecht.
Der ist super. Vor allem, wir bekommen ja immer wieder ganz viele neue Hörerinnen dazu. Von daher, die kennen den noch nicht. Die liegen jetzt wahrscheinlich echt auf dem Boden. Lachkrampf.
Super war am Samstag. Haben wir Samstag gespielt, ne? Samstag.
Ja, 13 Uhr. Da ist sowieso die Zeit für uns. Also, ich versuch's jetzt mal mit relativ wenig Sarkasmus und Ironie. Weil, ja, man will ja irgendwie auch ein bisschen lachen. Man möchte ja irgendwie auch ein bisschen Spaß haben bei Fußball. Und da war halt wenig Spaß auf dem Feld.
Jetzt hast du mir meinen Übergang einfach gestohlen.
Ach so, ja, dann mach ihn doch nochmal.
Super war am Samstag leider niemand. Auch nicht Ragnar Ache in der 2. Minute, obwohl wir sehr gut ins Spiel gestartet sind.
Ja, Ragnar Ache hatte die ein oder andere Gelegenheit am Samstag und hat dann aber auch nicht nur den letzten Ball hier und da einfach nicht im Tor untergebracht, sondern vielleicht auch den vorletzten dann gar nicht gespielt. Er wirkte schon dynamischer, wirkte schon frischer, aber irgendwie galt das so für die ganze Mannschaft. Das war auch schwierig gegen einen sehr tiefstehenden Gegner in einem 5-4-1.
Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass wir doch dann durchaus losgelegt haben wie die Feuerwehr zu Beginn. Also wir haben da schon auch ein Powerplay gespielt und ein Pressing gespielt und Regensburg musste schon echt alles dagegen werfen, um uns da vom Tor abzuhalten. Mhm. Das haben sie aber geschafft. Also wir kamen dann bis auf in der 2. Minute auch einfach wirklich nicht vors Tor. Und das war auch eher so eine Halbchance, würde ich sagen. Ich beschreibe es kurz. Ja. Wir sind auf unserer rechten Seite. Ritter und Tetschi spielen Chamra, der übrigens Chamra heißt. Der hat es im SWR-Podcast gesagt, weil wir vor 2 Wochen oder so noch drüber gesprochen haben. Spielen Chamra gut frei. Der hat Platz halb rechts, geht Richtung Strafraum, spielt den Ball ein bisschen zu weit, Ache rutscht rein, schmeißt sich rein, scheitert dann aber doch mit einem Schüsschen am Torhüter. Also den muss man, wenn man Torhüter sein will, in der 2. Liga auch einfach halten, finde ich. Es war eher so eine Semi-Chance, würde ich sagen. Wenngleich die XG-Werte dafür eigentlich ganz gut waren. Das war es dann aber auch weitgehend. Also danach kam dann einfach wirklich wenig bis nichts von beiden Seiten. Wir hatten, und darauf müssen wir gleich noch zu sprechen kommen, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit wird das offensichtlich einfach unser größtes Problem hieß, so leid es mir tut und so gern wir ihn alle haben und so ein toller Spieler wie er auch ist, aber eines unserer größten Probleme hieß an diesem Samstag einfach Boris Tomiak. Nicht, weil er Boris Tomiak ist, sondern weil er einfach auf einer Position spielen musste oder muss, die ihm schlicht nicht liegt. Und ich finde, und da können wir gleich drüber streiten vielleicht, Sebastian, das hat man jetzt am Samstag echt deutlich gesehen, dass uns einfach wirklich ein Sechser fehlt, der ein Sechser auch spielen kann, weil alle unsere Angriffsbemühungen, so man das denn so nennen kann, oder viele davon, sind letztlich daran gescheitert, dass wir schlicht zu langsam waren. Und der Spieler, der wirklich ständig und dauernd das Tempo rausgenommen hat, war Tomiak.
Tomiak hat, also gegen den Ball kann man Tomiak schon auf die 6 stellen. Der kann gegen den Ball auf jeden Fall auf der 6 spielen. Das hat er gut gemacht mit Karloc im Verbund. Das hat auch meiner Meinung nach im letzten Spiel gegen Hamburg schon ganz gut funktioniert, auch wenn wir da 2 Tore gekriegt haben. Aber das war ja ein eigener Spielfilm. Gerne nochmal reinhören. Also grundsätzlich gegen den Ball, finde ich, kann Tomiak schon auf der 6 spielen. Mit dem Ball ist es was anderes. Da ist es das, was du sagst. Also wenn du so spielst, wie wir spielen. Und wenn du mit einem, ich sag jetzt mal 3-Box-3, ne, also 3-2-2-3 System sozusagen dein Spiel aufbauen willst. Und eine Idee dabei ist es, den ja kurzen Spielaufbau zu pflegen, also wirklich mit sich mit kurzen Bällen in der Abwehr herauszuspielen, dann brauchst du mit Ballspieler, die pressingresistent sind, die ein gutes Verständnis für Räume haben im zentralen Mittelfeld, und zwar ein offensives Verständnis von Räumen. Und da merkst du halt einfach, da hat Tomiak echt, da kommt er an seine Grenzen. Aber ich finde es auch, wie du sagst, es ist einfach auch sehr undankbar, ihn da die ganze Zeit hinzustellen. Ich schätze mal, er wird sich nicht beschweren. Er spielt relativ regelmäßig, auch relativ regelmäßig auf der 6. Und er wird sicherlich, wenn man ihn fragt, sagen, er spielt da, wo der Trainer ihn hinstellt. Aber wenn man ihn wirklich fragen würde und ein Vertrauensverhältnis zu ihm hätte, bin ich mir relativ sicher. Spekulation, aber trotzdem wäre ich mir relativ sicher, dass er sagt, er sieht sich schon eher als Innenverteidiger. Und das ist auch einfach seine passende Position. Da hat er auch, er ist nicht der schnellste, aber er ist auch nicht der langsamste Innenverteidiger. Und da kommen seine Stärken noch mehr zum Ausdruck und seine Schwächen, die er hat, die sind nicht ganz so auffällig. Ich meine, er hat auch auf der 6 ein paar ganz schöne Bälle nach vorne gespielt. Hier und da hat er echt mal einen guten Ball durchgesteckt. Das hat er gut gemacht. Aber ja, mal. Wir brauchen jemanden, der das eigentlich in einer höheren Frequenz kann.
Das hat er auch gegen Hamburg auch ja ein paar Mal gemacht. Das haben wir ja besprochen in der letzten Folge. Da hat er eben auch Platz. Ne? Das war in so einer Gegenbewegung, wo dann auch Platz war. Diesen Platz gab es jetzt halt gegen Regensburg halt überhaupt nicht, weil die sich da mit einem 5-4-1 da hinten eingemauert haben, den Bus geparkt haben und wir einfach überhaupt nicht wir konnten überhaupt nichts gestalten und gar nichts. Aber ich möchte das jetzt mal ein bisschen einfangen, was ich gerade gesagt habe. Ich möchte nicht behaupten, dass Tomiak jetzt hier der Alleinschuldige ist. Auch das haben wir ja in unserer kleinen illustren Runde diverse Male schon rausgearbeitet, dass es eigentlich nie diesen einen Schuldigen gibt. Man kann durchaus die Frage stellen, warum denn Tomiak überhaupt so tief oder so heftig eingebunden war in den Spielaufbau, wenn wir doch eigentlich mit Ball auf den Dreieraufbau umstellen und eigentlich Weckesser dafür verantwortlich wäre, den Ball nach vorne zu tragen. Und das kommt noch dazu, wenn wir neben Tomiak halt auch noch Spieler wie Marlon Ritter auf dem Spielfeld haben, Spieler wie Filip Karloc auf dem Feld haben, warum dann immer wieder Tomiak eben in den Spielaufbau eingebunden werden muss, das ist durchaus eine Frage, die man diskutieren kann.
Wir haben gar nicht die Aufstellung vorgelesen, glaube ich, oder? Vielleicht sollten wir das noch einmal kurz tun.
Ja, ich falle hier mit der Tür ins Haus, weil ich so aufgeregt bin.
Nein, das kann ich total nachvollziehen, aber ich war jetzt auch nicht mehr sicher. Also ja, von daher, lass uns nochmal drauf
gucken. Genau, ich schieße los. Wir haben angefangen mit natürlich Kral im Tor, dann von links nach rechts Weckesser, Heuer, Elvedi, Chamra, vorne auf der Doppel-6, vorne dran Karloc und Tomiak, dann wieder davor Abiyama, Ritter und Tetschi. Und schließlich im Sturmzentrum Ragnache.
Genau so war's. Und was mich total gewundert hat, das möchte ich vielleicht mal direkt vorweg schicken. Es gibt ja verschiedene Gründe dafür, warum wir kein Tor geschossen haben, warum wir unentschieden gespielt haben, warum wir auch im letzten Spiel gegen Hamburg eine 2-0-Führung hergegeben haben. Wir versuchen uns denen ja immer aus unserer Perspektive etwas zu nähern. Und einige davon liegen auf Spielerseite ganz sicherlich und auf Qualitätsseite und individuellen Fragen von, was kann der jeweilige Einzelspieler im Vergleich zu dem, was ihm entgegengestellt wird, auf der anderen Seite. Andere Dinge sind aber meiner Meinung nach systematischere Fragen und gehen in Richtung Trainer. Das soll jetzt überhaupt gar keine Generalkritik sein. Markus Anfang ist jetzt im sechsten, das war jetzt das sechste Spiel oder siebte Spiel, siebte, ich weiß gar nicht mehr genau. Sei es drum, auf jeden Fall, er ist noch relativ am Anfang mit dieser Mannschaft und er muss sicherlich auch noch gucken, wie er die Balancen, die diese Mannschaft vor allem in der Zentrale hat, gut zusammenstellt. Was mich verwundert hat, war, dass er in Hannover wirklich ein sehr offensiv bestücktes zentrales Mittelfeld aufgestellt hat, wo doch eigentlich eher zu erwarten war, dass der FCK wahrscheinlich, also jetzt nicht davon ausgehen kann, den meisten Ballbesitz zu haben. Und jetzt in dem Spiel gegen Jan Regensburg hatten wir meiner Meinung nach viel zu viele defensive Optionen im zentralen Mittelfeld. Also für mich war nicht klar, wieso spielen Tomiak und Karloc auf der Doppelsechs und wieso versucht man nicht eben durch Tomiak nach hinten ziehen, was ja dann auch durch den Wechsel ganz am Ende oder in der 60. glaube ich, 74. Durch Markus, oder 74., was meiner Meinung nach viel zu spät war, weil alle gesehen haben, dass aus dem zentralen Mittelfeld nach vorne nichts ging, habe ich mich gefragt, wieso kommt dann jetzt da nicht mal ein Raschel oder ein Clement rein und eröffnet mal ein paar neue Aktionen mit Ball, weil gegen den Ball hat es ja eigentlich gut funktioniert. Also man muss ja auch sagen, Regensburg kam nicht oft vor die Kiste, es hat mich sehr stark an die Zeit unter Dirk Schuster bei uns erinnert, wie Regensburg gespielt hat. Sehr kompaktes 5-4-1, ganz enge Ketten, tief gestaffelt, wenig Abstände und dann sehr mannorientiert ab dem letzten Drittel in die Verteidigung und einfach alles abgewürgt, was wir versucht haben, nach vorne vorzutragen. Das war ja schon sehr, sehr, sehr defensiver Ansatz, sag ich mal. Und dass man da nicht frühzeitiger die richtigen Schritte einleitet, meiner Meinung nach, einfach jemanden noch mehr mit aufs Feld zu nehmen, der mit Ball noch ein paar mehr Aktionen generiert. Weil dadurch würde man auch jemanden wie einen Ritter entlasten. Und Abiyama und Tetschi hingen komplett in der Luft. Die wurden auf Außen überhaupt nicht mitgenommen, auch wenn sie es gewollt hätten.
Ja, der Unterschied war aber dieses Mal, dass Abiyama und Tetschi ja wirklich außen dann auch gespielt haben, nicht so wie die Spiele zuvor, wo der linke Angreifer, in dem Fall wäre das jetzt Abiyama, zuletzt was Opoku eben die Breite gehalten hat und der rechte Angreifer, was in der Regel dann Tetschi oder ich glaube Hanslik dann auch mal war, dann eher schon so eine Art Schattenstürmer gespielt hat. Also der hat dann eher zentral gespielt. Das war dieses Mal gar nicht so, die haben beide außen gespielt. Aber bevor wir dazu kommen, lass uns nochmal den Spielaufbau bitte so ein bisschen von hinten aufrollen. Also es ist schon so, so habe ich es gesehen zumindest, dass wir mit dem Ball ist Chamra auf der rechten Seite weiter nach vorne gerückt als Weckesser. Weckesser hat sich eher Richtung Zentrale orientiert.
So wie eigentlich immer.
Genau, aber diesmal war es noch extrem auffälliger, finde ich. Das war am Anfang, das ist auch schon anders. Da hat Weckesser schon auch eine offensivere Außenverteidigerrolle eingenommen. Das ist in den letzten Spielen aber nicht mehr, da gebe ich dir recht. Davor stand dann eben Tomiak und Karloc ist mit dem Ball wirklich weit, weit aufgerückt. Also wir haben dann schon auch, im Prinzip eigentlich 5 Angreifer gehabt, wenn wir den Ball mal hatten. Das Problem war einfach nur, dass wir den Ball da nicht hinbekommen haben. Und das siehst du auch an den Touches, auf Deutsch Ballkontakte. Da ist bei uns, ich habe es natürlich dummerweise nicht offen, aber das sind eben genau die drei, nämlich Heuer, Chamra und Tomiak haben somit die meisten Ballkontakte bei uns. Und das sind eben genau die drei, wenn ich die Strategie richtig verstehe, da widerspricht mir gern, das sind eigentlich genau die drei Spieler, die bei uns eben das Spiel eigentlich von hinten ankurbeln sollten.
Genau.
Und wenn die drei eben die meisten Ballkontakte haben, dann spricht das so nach dem, was ich da gesehen habe, vor allen Dingen eben dafür, dass sie sich die Kugelschälen hinhergeschoben haben.
Genau, so war es ja auch. Also der Großteil des Spiels bestand ja darin, dass Lautern versucht hat, über den Dreieraufbau eine Möglichkeit zu finden, das Spiel gepflegt aufzubauen. Sie haben es auch versucht, hin und wieder zu tun. Anfang hat ja auch immer gesagt, er ist auch Freund von situativ langen Bällen. Und in der Vergangenheit, in den letzten Spielen, hat es dann auch besser funktioniert, dass wir nachgerückt sind und dass wir dann gut auf den zweiten Ball gegangen sind über einen guten Gegenpressing-Ansatz. Das haben wir in diesem Spiel gar nicht gesehen. Aber klar, wenn ein Gegner mit einer Fünferkette tief steht, bringen auch die hohen Bälle relativ wenig, weil du hast kaum tiefen Raum hinter der letzten Kette, so wie sie halt aufgestellt war. Das heißt, wir mussten eigentlich Lösungen finden, die sich im ersten Platzdrittel, also in unserer ersten und zweiten Aufbaulinie finden lassen, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, irgendwie über ein gutes Zuspiel oder ein gutes Dribbling, ein 1 gegen 1 oder sowas, mal ein paar Räume zu öffnen in diesem extremst engen Abwehrverbund. Und das ist uns halt überhaupt gar nicht gelungen. Also es ging einfach nie darüber hinaus, dass man sich den Ball hin und her geschoben hat und zur Not dann, wenn ganz klein wenig angefangen wurde zu pressen, zurück auf Kral. Und dann gab es mal hier und da einen langen Ball, aber da war wenig systematischer Aufbau. Karloc und Ritter haben versucht, so zwischen der Mittelfeldkette und der Abwehrkette von Regensburg sich zu positionieren, dort anspielbereit zu sein, sind aber meiner Meinung nach auch dafür, dass das ihre Rolle war, offensichtlich viel zu wenig gelaufen in die entscheidenden Räume rein. Also es war nie ein Verhältnis zwischen ballführendem und anzuspielendem Spieler zu spüren, irgendwie ein außer so, ja, es wirkte auf mich teilweise so ein bisschen alibimäßig. Ich bin jetzt halt positionsspielmäßig hier in diesem Raum eingeteilt worden. Hier bleibe ich jetzt und hoffe, dass mich jemand anspielt. Nein, du musst auch aktiv darauf hinarbeiten, dass dich jemand anspielt. Du musst dich auf dich aufmerksam machen. Durch Kommunikation, durch Läufe, durch Einsatz, durch Präsenz und nicht einfach nur durch Rumstehen.
Absolut. Das würde ich Ritter jetzt aber nicht unterstellen wollen, weil das war noch aus meiner Sicht so mit der auffälligste, den wir auf dem
Platz hatten. Ja, weil er sich halt auch häufiger mal tief fallen lässt, um dann nochmal den Ball von hinten anzutreiben. Aber auch da war er, kein einziger Diagonalball hat den Abnehmer gefunden. Das lag ja auch, oder gefühlt, ich habe es jetzt nicht statistisch aufbereitet, die vor mir liegen, aber die Diagonale war überhaupt gar keine Option, weil auch die Breite einfach da war mit der Fünferkette und der Viererkette vorne dran bei Regensburg. Es gab keinen geschlossenen mannschaftlichen Ansatz, auf den man sich hätte irgendwie einigen können. Es wirkte wie Stückwerk.
Aber ich frage jetzt dich, als ich habe übrigens gelogen, die meisten Ballkontakte hatte Janis Heuer, die zweitmeisten Jan Elvedi. Das widerspricht aber nicht der These, die wir gerade aufgestellt haben, beziehungsweise der Analyse. Danach kommen Weggesser, Chamra und Tomiak. Und dann kommt lange nix und dann kommt Philipp Karloc. Wo wir gerade über Philipp Karloc sprechen, was ist mit dem los? Mhm. Das frage ich dich als eingefleischten Philipp Karloc-Fan. Ne? Ich erinnere an deine Bettwäsche, Philipp Karloc-Bettwäsche, in der du zu nächtigen pflegst in den Nächten vor den Spielen. Der hat überhaupt keinen Impact mehr, die ganze Saison schon, steht er so ein bisschen neben sich, habe ich den Eindruck. Ist ja zwischendrin auch mal rausrotiert dann auch. Mhm. Ich erkenne ihn nicht wieder.
Ja, also definitiv schon bemerkbar, dass da ein gewisser Leistungsabfall irgendwie da ist, finde ich auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, woran es liegt. Bin einfach zu weit weg, um das jetzt wirklich einschätzen zu können. Er wirkt auf mich weder nach vorne noch nach hinten konsequent. Also weder defensiv noch offensiv. Er kommt auch seltener in die Abschlüsse als noch in der vergangenen Saison. Ich glaube allerdings, dass er halt auch jetzt wahrscheinlich einfach auch aufgrund seiner Statur und dem, was auch Friedhelm Funkel dann über ihn gesagt hat, als kämpfenden Bätzespieler schon so ein bisschen als derjenige gesehen wird, der dann doch ein paar mehr Defensivaufgaben zu erfüllen hat. Und oft, also im Spiel gegen Hamburg habe ich ihn zum Beispiel sehr, sehr gut gesehen, solange er gespielt hat. Auf der 6 hat er eigentlich einen sehr guten Job gemacht. Und jetzt in dem Spiel hätte es jetzt eigentlich jemanden gebraucht, der ein bisschen das Spiel antreibt, der das ankurbelt. Und das ist erst eigentlich wirklich gelungen. Und da war auch dann zum ersten Mal Karloc wirklich auch ein Faktor, als gewechselt wurde. Als Tomiak zurück in die Innenverteidigung ist und wir so auf so ein 4-1 eigentlich fast umgestellt haben. Und Karloc hinten die 6 gehalten hat. Und da hatte er das Spiel so vor sich. Da konnte er auch mal ein paar Schritte gehen mit dem Ball und lief irgendwie nicht die ganze Zeit verloren vorne zwischen den Linien rum, wie ich es vorhin beschrieben habe. Und hatte einfach den defensiveren Part, den vorher Tomiak hatte. Und da fand ich unser Spiel auch phasenweise oder ansatzweise wirklich gut. Auch Jokota hat noch mal ein paar Sachen mit reingebracht, die wir viel früher schon gebraucht hätten. Also enge Ballführung, wirklich auch mal eine Idee, ein präziser Pass, wirklich ein bisschen Bewegung und ein bisschen Initiative hat er gebracht. Das fand ich gut und deshalb fand ich es auch eigentlich zu spät, den Wechsel.
Ja, ich bin nicht sicher, ob dieser kleine, sehr kleine Aufschwung in der 70. kam, also übrigens nicht in der 74., wie ich vorhin gesagt habe.
Okay, ja.
Ob der wirklich an Carlos lag oder tatsächlich an Jogota. Ich habe das auch so gesehen, als der reinkam und auch Clement reinkam, der dann auch mal einen Ball gespielt hat oder zwei. Da war eigentlich Tempo im Spiel. Das lag nicht an Philipp Lehmann, das lag vor allen Dingen an Daisuke Jogota. Und das hat man einfach sofort gemerkt. Das hat die Regensburger dann auch ein bisschen, ja, wuschig gemacht. Letztlich kam aber auch da nichts raus, ne? Also man muss sich das mal vorstellen. Wir machen überhaupt keinen Spielfilm heute.
Gut, ja.
ihr kommt hoffentlich mit da draußen. Wir hatten in der 53. Minute, du erinnerst dich vielleicht an dieses wilde Gestocher, wo, ich glaube, Tetschi und Ache einen Meter vorm Tor versuchen, den Ball irgendwie reinzustochern, aber da stehen noch vier Regensburger auch dabei und klären das Ding letztlich. Das wurde anscheinend als Torschuss gezählt. Die Sportschau hat das als Torschuss gezählt.
Okay.
Das, oder vielleicht war es auch eine Szene vorher, ich weiß nicht genau, irgendwas in dem Dreh, 53., 54. Das war dann bis zur 87. Minute der letzte Torschuss, den wir abgegeben haben. Also wir haben zwischen Minute 53, 54 bis 87, also 30, 35 Minuten, keinen einzigen Torschuss abgegeben gegen eine wahnsinnig defensiv eingestellte Mannschaft. Der nächste Torschuss war dann Yannick Mause, der sich da auf links in der 87. gegen zwei Leute stark durchsetzt und dann statt den Kopf hochzunehmen und zu gucken, wo Ache steht, wo Jogota steht oder wer auch immer da noch steht, Ritter steht, haut er das Ding, versucht es in das kurze Eck zu hauen und haut ihn halt 2 Meter daneben. Also auch hier ganz, ganz, ganz schwach dann einfach abgeschlossen auch. Und das, finde ich, ist schon echt krass. Dann auch in so einem Spiel, wir hatten vorher gute Chancen, ne? Ache haut das Ding in der 86. an dem Pfosten. In der ersten Halbzeit gibt es irgendwie so einen Freistoß von Ritter. Aber auch da sage ich, ein Zweitliga-Torhüter muss den halten. In der 49. hatten wir Glück, dass Kühli-Kühlwetter das Ding so auf den Kopf fällt, dass er gegen unsere Latte geht und nicht in unser Tor. Ja, und dann kommt einfach nichts mehr. Und da bin ich jetzt, wo ich drüber rede, macht mich das ein bisschen stinkig.
Ja, das ist, glaube ich, die hohe Kunst des Ballbesitzfußballs. Also ich glaube, was die Ballbesitzwerte angeht, wir hatten ja wirklich außergewöhnlich hohe Ballbesitzwerte mit laut Bundesliga.de knapp 70%. Das waren normalerweise so gefühlt die letzten Spiele eher die Statistiken gegen uns, obwohl wir auch in dem einen oder anderen Mal einen 50-50-Ballbesitz hatten. Also ich glaube, dass prinzipiell Markus Anfang schon eher es gerne sähe, wenn der Ballbesitz hoch wäre, aber auf der anderen Seite, wir haben halt mit dem Ballbesitz nichts anfangen können. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, gegen ein tiefstehendes 5-4-1, einen gepflegten Aufbau zu machen, das ist die hohe Kunst, weil der Busparken, das ist sozusagen auch das, worauf sich dann formschwache Teams ja dann oft berufen, einfach zu gucken, dass man defensiv gut steht. Und Jan Regensburg hat in dieser Saison erst zum zweiten Mal mit einer Fünferkette gespielt. Die haben sonst immer im 4-2-3-1 gespielt. Deshalb erinnern sie mich auch so sehr an uns, weil das waren auch immer die Systeme, zwischen denen wir hin und her gewackelt sind. Und bei uns war es die letzten Saisons auch so, dass wenn wir in die Fünferkette gefallen sind und wenn wir einen eher defensiven Ansatz gewählt haben, dass wir dann auch mal Mannschaften ärgern konnten. Und das Gleiche ist Regensburg gegen uns gelungen. Sie haben noch ein weiteres Spiel mit Fünferkette gespielt und das war das erste Spiel im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum und das haben sie 1-0 gewonnen. Also gegen den Erstligisten in einem 5-4-1 1-0 gewonnen. Ich denke mal, da haben sie sich ein Beispiel dran genommen und haben gesagt, okay, die wollen auch einen Ballbesitz-Fußball spielen, wir machen es wie gegen Bochum und ich glaube, der Matchplan von Regensburg ist aufgegangen. Das ist okay und wie du gesagt hast, wenn es ganz Kacke läuft aus FCK-Sicht, dann fällt diese eine Standardsituation dann noch rein und dann ist es auch 1-0 für Regensburg. So scheinen sie mehr Stabilität zu finden für sich und so scheinen sie auch spielstärkere Mannschaften, wie wir eigentlich vielleicht hätten sein sollen, gut in Schach zu halten. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass das, was wir auf dem Feld hatten mit unseren relativ dynamischen Spielern vorne, einfach nicht das ist, was du gegen eine tiefstehende Fünferkette brauchst. Du brauchst eigentlich Spieler, die ins 1 gegen 1 gehen können. Opoku hätte diesem Spiel wahrscheinlich sehr, sehr gut getan. Jogota hat diesem Spiel sehr, sehr gut getan. Aber von diesen Spielern haben wir halt einfach zu wenige. weil du ja auch, weil wir auch in den vergangenen Jahren einen anderen Ansatz gewählt hatten. Da hatten wir eher einen dynamischen Umschaltfußball gespielt, so wurde ja dann wahrscheinlich auch die Spieler eingekauft, die Mannschaft zusammengestellt und jetzt hatten wir eben ein Spiel, wo es eben nicht um Dynamik ging, weil Regensburg eigentlich nie die Defensive aufgegeben hat, nie, sondern Prio immer Defensive war. Und da helfen dir dynamische Spieler nicht so viel wie eine gute Mischung aus Dynamik und technisch stark.
Weiß ich gar nicht, ob wir die nicht haben. Ich würde schon sagen, dass Richmond Tetchy eigentlich und Dixon Abiyama auch dynamische Spieler sind. Die sind halt einfach.
Ja, dynamisch auf jeden Fall, aber technisch nicht ausreichend. Also zumindest nicht im 1 gegen 1 in diesem Spiel.
Ja, das haben wir bei Tetchy ja schon oft festgestellt, dass es dann irgendwie im 1:1 dann, wenn er seine Schnelligkeit nicht ausspielen kann, sein Tempo nicht ausspielen kann, wird es dann ganz, ganz eng und das geht halt schwierig oder nahezu gar nicht, wenn der Gegner halt mit 6, 7, 8, 9 Leuten hinten drin steht und eben diesen Platz zum Laufen gar nicht gibt. Ich fand übrigens Abiyama, fand ich okay, den fand ich
ja, jetzt
gar
fand
nicht
ich auch.
So schlecht. Ja. Beide aber natürlich in einer wahnsinnig undankbaren Rolle auch.
Total, die hingen total in der Luft, weil auch niemand aus der Zentrale mal den Ball auf die Außen gespielt hat. Es wäre wahrscheinlich auch relativ vergebens gewesen. Wahrscheinlich war auch die Ansage, guckt, dass ihr spät auf die Außen kommt, wenn überhaupt, sondern versucht eher eine Seite zu überladen, guckt, dass ihr das irgendwie durchs Verschieben hinbekommt, die Position einzunehmen nach vorne und spielt euch hinten raus. Aber ja, wenn du halt nicht den Ball hinten raus spielst und wenn du es dann tust, also es gab ja auch mal Situationen, da haben wir auch mal versucht, in den Druck reinzuspielen. So in den Sechserraum von Regensburg. Jamra hat das häufiger mal versucht. Und auch Tomiak hat das 2-3 Mal versucht. Und dann ist halt entweder technisch dann der Ball versprungen oder es gab halt keine Anschlussaktion. Also es ist dann niemand mit reingezogen. Ein Karloc oder ein Ritter dann irgendwie dann zwischen den Ketten wieder als möglicher Abnehmer für eine Spitz-Klatsch-Kombination oder so. Das hat alles irgendwie nicht ineinander gegriffen. Es war aber auch das erste Spiel dieser Saison, wo sich ein Gegner so defensiv gegen uns reingestellt hat. Also die Aufsteiger davor haben alle ein bisschen mitgespielt und haben alle viel mehr angeboten, als das Regensburg jetzt getan hat. Und das ist eine schwere Kost und das ist nicht leicht, eine Mannschaft, die so gut defensiv gestanden ist, wie es Regensburg jetzt gemacht hat, in so einem defensiven System auseinanderzuspielen. Das hat mit unserem Ansatz und mit den Spielern, die auf dem Feld waren, auch einfach, ja, es war wenig erfolgsversprechend. Ich habe ja vorhin meine Meinung zum zentralen Mittelfeld schon gesagt. Ich finde, wenn Tomiak nach hinten rutscht und dann für Elvedi direkt ein Clement oder ein Raschel beginnt, haben wir vielleicht einfach von hinten raus ein paar mehr Bälle, die vorne einen Abnehmer finden könnten. Aber gut, das ist jetzt Wohlfeil, das im Nachhinein ist man immer schlauer. Und auch eben die Dynamik von einem Abiyama und die Abschlussstärke von einem Tetchy, die kam halt einfach in dem Spiel halt überhaupt gar nicht zum Ausdruck.
Glaubst du, steile These von mir, glaubst du, dass Hanslik statt Ache dem Spiel gut getan hätte?
Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz in meinem Büchlein blättern.
Das ist ja eigentlich Blasphemie, ne, zu sagen, Ragnar Ache sollte nicht spielen. Aber er ist halt einfach nicht dieser. Ich sag mal, er ist halt kein Terence Boyd. Er ist nicht den Spieler, den man hoch anspielt, und dann nimmt er das Ding runter und leitet es weiter. Das ist nicht sein Spiel, das ist nicht seine Stärke. Er hat dafür ganz, ganz viele andere Stärken. Aber in dem Spiel wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, entweder einen Boyd drin zu haben, so ein Spieler haben wir nicht mehr im Kader, oder eben einen Hanslik drin zu haben, der dann auch mal Wege geht, der auch mal Bälle holt, der Unordnung auch mal schafft. Durch seine Läufe, seine für Stürmer doch recht unkonventionellen Läufe.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man unbedingt Hanslik gegen Ache hätte tauschen müssen, sondern vielleicht, also Ache ist einfach auch bei jeder Standardsituation, die du hast, einfach Gold wert und da einfach viel mehr Impact als ein Hanslik. Aber ich finde zum Beispiel, man hätte durchaus überlegen können, ob man mit zwei Stürmern spielt oder mit einer hängenden Spitze mit Hanslik oder ob man Hanslik auf rechts nimmt und Tetchy mal eine Pause gönnt. Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, in der 58. Minute, ist das ein Hanslik-Spiel? dann habe ich noch aufgeschrieben, wann reagiert Markus Anfang personell, Abiyama etwas auffälliger jetzt, Tetchy unkonzentriert. 58. Minute. Also vielleicht hätte man da schon 12, 13 Minuten früher auch, oder vielleicht sogar schon zur Halbzeit mal reagieren können.
Ja, es war vielleicht ein Hanslik-Spiel, es war aber keine Hanslik-Taktik. Ne, weil der Plan, wir haben es ja gerade schon rausgearbeitet, der Plan war ja durchaus in die Breite eigentlich zu spielen. Anfang wusste ja, was auf ihn zukommt. Deswegen hat er ja Tetschi und Abiyama so breit positioniert.
Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob Anfang oder generell irgendjemand das antizipiert hat, dass Jan Regensburg mit der Fünferkette auflaufen wird, weil sie in der Liga bisher immer in der Viererkette aufgelaufen sind. Also ich glaube, und deshalb eigentlich finde ich, macht es deswegen auch überhaupt gar keinen Sinn, weil gegen eine Fünferkette in die Breite zu gehen, ja, kann funktionieren, aber auch dann halt nur, wenn du dann aus dem Mittelfeld, aus dem zentralen Mittelfeld auch Spieler dann mit reinnimmst, die Zentrale besetzen. Ansonsten hast du breit zwei Flügelspieler stehen mit Abiyama und Tetschi und in der Mitte einen Abnehmer gegen potenziell drei Innenverteidiger. Das macht relativ wenig Sinn, meiner Meinung nach. Von daher, ja, ich glaube, ich weiß es nicht, was die Idee war. Vielleicht hat man gedacht, Regensburg will jetzt zu Hause punkten, die kommen aggressiver, die werden versuchen, uns zu pressen. Deshalb nehmen wir schnelle Spieler vorne rein und stellen uns zentral eher defensiver auf. Keine Ahnung, ob man das gedacht hat. Aber selbst wenn man das gedacht hätte, hätte man zur Halbzeit meiner Meinung nach auch reagieren können und hätte sagen können, hey, lass umstellen.
Also wenn ich mir die Positionierung von vor allen Dingen Karloc, wir haben vorhin drüber gesprochen, so angucke, kann ich mir schon vorstellen, dass das der Plan war, dass eben Karloc nach vorne rückt, dass Ritter in die Box rückt und dass dann von rechts und von links Tetschi und Abiyama eben die Bälle irgendwie ins Zentrum bringen, was halt einfach nicht funktioniert hat. Wir haben es jetzt schon gesagt.
Das war ja im Prinzip auch das System, was dann versucht wurde. Aber wenn du dann halt mit der Spielaufbau Jamra Tomjak funktionierte halt nicht so gut, wie es dann mit Clement und Karloc funktioniert hat. Das war ab der 70. Minute besser. Ja. Also das ist meine Meinung dazu. Aber da war es dann auch zu spät. Hat sich Regensburg auch schon eingegroovt. Da wussten sie genau, das wird jetzt noch richtig schwierig, wenn sie weiter so machen, wenn sie konzentriert bleiben. Yokota hat auch losgelegt wie die Feuerwehr, 4-5 Aktionen hintereinander gerissen und ist dann aber auch die letzten 10 Minuten komplett abgetaucht. Also hat dann mal versucht, was individuell zu reißen. Mannschaftlich haben wir es einfach nicht hinbekommen. Am Samstag, das hat gar nicht gut funktioniert, vor allem mit Ball. Gegen den Ball war es super, also sehr solide. Aber mit Ball hat es gar nicht geklappt.
Was heißt denn super, sehr solide? Das war auch eine Mannschaft, die einfach nichts angeboten hat.
Ne? Ja gut, aber da kannst du immer geschossen. Aber da kannst du immer mal einen Konter fangen oder eine Standard schlecht verteidigen und so. Es wäre ja auch fast passiert, aber im Endeffekt ist es nicht passiert. Von daher muss man sagen, gut verteidigt.
Ja, war in Ordnung. Am Ende war Regensburgs Plan, dann irgendwann Chipbälle in die Offensive zu spielen. Und da ist dann dieser Garnaus dann alleine gegen Heuer und Elvedi gelaufen. Ja. Da kam halt auch einfach nichts, was irgendwie die Verteidigung groß herausgefordert hätte.
Das stimmt, ja. Also da war nicht wirklich, aber das wollten sie ja auch nicht. Nee. Mich interessiert ja, also wie gesagt, alles Lob an die Defensivleistung von Regensburg. Die Offensivleistung kann man sich nicht äußern, weil die war nicht vorhanden. Und bei uns muss man sagen, es ist fast umgedreht. Also es gab wenig defensive Situationen, in denen wir gefordert waren. Wir haben es geschafft, die Null zu halten. Von daher Chapeau. Nach vorne war es halt, also ja, es war schwer, aber es war auch nicht viel im Angebot bei uns. Ja.
Wir waren am Ende, du hast gerade angesprochen, auch so ein bisschen müde. Ich weiß gar nicht, ob wir körperlich müde waren, da bin ich mir gar nicht sicher, aber so im Kopf habe ich so einen Eindruck gehabt, waren wir dann irgendwann ein bisschen müde.
Ich habe letztes Spiel schon gesagt, haben wir schon wieder ein Fitnessproblem in dieser Mannschaft? Ich verstehe es nicht. Also wir sind jetzt im letzten Spiel schon wieder 7 Kilometer weniger gelaufen. Und wir haben es ja immer irgendwie jetzt die letzten Spiele gesagt, ja, wir sind aber auch immer die Mannschaft gegen den Ball und gegen den Ball musst du immer weniger laufen als mit dem Ball, als wenn du das Spiel machen willst. Jetzt waren wir die Mannschaft mit Ball und sind trotzdem so wenig gelaufen. Und das hat man auch gesehen. Also wir hatten vorne viel zu wenig Bewegung. Karloc, Ritter, die da einfach zwischen den Linien positioniert blieben, versucht haben, sich da auf der Position anzubieten, hat gar nicht funktioniert. Es ist niemand wirklich richtig eingelaufen. Die meiste Bewegung war irgendwie gefühlt in der letzten Reihe. Und du musst einfach, wenn du so eine massierte Defensive hast, musst du die ganze Zeit stressen. Du musst die ganze Zeit musst du da Intensität aufs Feld bringen. Und das, also in jeder Aktion. Und das muss gar nicht nur dann sein, wenn du eine tatsächliche Chance hast. Du musst permanent diese Abwehrkette bearbeiten und die permanent stressen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir das getan haben und die Daten sprechen auch nicht dafür. ja, wir hatten 70% Ballbesitz, wir hatten eine tolle Passquote von 90%, heißt, wir hatten viel den Ball und haben ihn uns relativ sicher hin und her gespielt. Und in allen läuferischen Werten waren wir unterlegen. In den Zweikämpfen waren wir etwas besser und Standards waren ausgeglichen. Von daher, es waren unentschieden, wie man es kennt. Eine Mannschaft steht hinten drin und die andere ist nicht in der Lage, diese zu überwinden.
Absolut. Dafür spricht auch die etwas kuriose Situation, dass wir bei Bundesliga.de sind wir vorne bei den X-Goals mit 1,28 und 0,56. Also ja. Das sind wir dann sogar mit ziemlich deutlich vorne, würde ich sagen. Fotmob.com sieht allerdings Jan Regensburg vorne mit 1,11 zu auf unserer Seite 0,82. Wie das zustande kommt, kann ich mir auch nicht so genau erklären. Ich glaube, dass dieser Kopfball von Kühlwetter bei Fotmob einfach gefährlicher gewertet wurde als bei Bundesliga.de.
Kann gut sein. Ist ja auch für uns immer eigentlich nur ein Indikator. Ich finde sogar 1,28 X-Goals für uns fast ein bisschen hochgegriffen. Also die Chancen waren jetzt nicht so klar, dass ich sagen würde, das habe ich auch so gesehen, dass wir da auf jeden Fall also ein Tor verdient gehabt hätten. Ich weiß nicht. Ich hätte es eher, wie gesagt, wir hatten am Anfang die große Chance und am Schluss und dazwischen war einfach nicht mehr viel. Und von daher ist es okay, wenn wir keins schießen.
Naja, okay. Finde ich es nicht, aber es ist...
es ist okay, dass wir halt... Ja, also wir haben jetzt auch nicht irgendwie 8 Großchancen verballert. Wir hatten ja keine.
Nee.
Ja. Es ist schon ein bisschen salty. Ich muss schon sagen, auch wenn ich jetzt so drüber rede, es macht mich schon ein bisschen traurig. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir auch noch mal das auch noch ein bisschen einordnen. Ich habe das ja schon versucht.
Nein, ich bin gar nicht salty. Ganz im Gegenteil. Ich finde nach wie vor, salty ist übrigens ein Ausdruck, den nur du benutzt, ich nicht.
Salzig.
Ich finde nach wie vor, dass 9 Punkte nach 7 Spielen, das ist schon okay. Mhm. Ich meine, alle, die von Platz 6 aufwärts geträumt haben vor der Saison, die wachen jetzt wahrscheinlich auf, schweißgebadet. Aber das war ja abzusehen, dass wir nicht oben werden mitspielen können. Ich finde aber auch, das muss man auch deutlich sagen, dass du eben solche Spiele gewinnen musst. Ne? Gegen Regensburg musst du halt einfach gewinnen. Wir haben jetzt gegen Münster gewonnen, wir haben gegen Ulm gewonnen und gegen den dritten Aufsteiger zu gewinnen, das wäre schon auch okay gewesen. Trotzdem, Stichwort Gift und Galle in den Foren, was wir zu Beginn angesprochen haben, kurz.
Ganz kurz, vielleicht noch eine Sache dazu. Stimmt, würde ich dir vollkommen recht geben, aber man muss auch sagen, wir hatten alle 3 Aufsteiger jetzt schon, aber wir hatten sie auch alle 3 auswärts. Und jeder weiß, wie schwierig das ist, wenn jemand frisch in der Liga ist, gerade in den ersten 5, 6 Spieltagen, aus eigener Erfahrung, wissen wir ja, wie euphorisiert eine Mannschaft sein kann, ein Umfeld sein kann nach einem Aufstieg. Münster spielt einen ganz erfrischenden Fußball, die haben jetzt auch nur sehr... Ja, ich würde es nicht sagen unglücklich, aber jetzt nicht auf die Mütze gekriegt gegen Schalke am Wochenende. Also die spielen eine ganz gute Saison. Ulm eigentlich ist auch ganz solide gestartet. Von daher ist es schon okay. 3 Auswärtsspiele bei Aufsteigern, daraus 7 Punkte. Da würde ich sagen, das ist schon gut.
Genau, deswegen würde ich sagen, es gibt überhaupt keinen Grund, wenn ich mir so angucke, was da in den Foren abgeht. Es gibt überhaupt keinen Grund für diese Untergangsstimmung, aus meiner Sicht, noch nicht. Mhm. Wobei ich auch finde, dass sich Anfang nach so einem Spiel dann hinstellt und sagt, ja, wir sind erstmal glücklich, dass wir kein Gegentor gefangen haben. Das ist dann auch schon so PR-mäßig auch schon echt schwierig, sowas zu sagen nach so einem Spiel.
Ja gut, ich glaube, er versucht jetzt das Positive rauszustellen. Ich glaube, die Mannschaft ist auch eine, die letztes Jahr war, glaube ich, auch nicht einfach. Psychologisch auch wahrscheinlich nicht einfach, gruppenpsychologisch in Bezug auf unsere Mannschaft, keine einfache Situation. Da war das Umfeld auch sehr aufgeregt, da waren alle im Prinzip sicher, dass der FCK absteigt und dann kam Funkel und dann wieder dieses ganze Drama drumherum. Also ich glaube, da ist schon ziemlich viel Unruhe im Kader gewesen und die Erlebnisse müssen so junge Menschen ja auch dann irgendwie nochmal einordnen. Ich glaube, da braucht es auch jemanden, der dann in so einer Situation dann vielleicht auch mal einfach versucht, das Positive rauszustellen. Und das kann man auch. Also du kannst sagen, es war eine gute defensive Leistung. Das habe ich auch gemacht. Wenn du keinen kriegst auswärts in Regensburg, ersten Teil der Aufgabe, check. zweiter Teil der Aufgabe, mindestens einen zu machen, mangelhaft. Jetzt ist die Frage, musst du dich auf das Mangelhafte konzentrieren oder denkst du ressourcenorientiert und schaust jetzt erstmal, okay, letzte Saison haben wir, glaube ich, erst am gefühlt 30. Spieltag mal in der Liga zu Null gespielt. Hm. Jetzt haben wir, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal zu Null gespielt. Ist auch eine Entwicklung. Muss man anerkennen. Ja, also das darf man jetzt auch nicht einfach so unter den Teppich kehren, finde ich. Und wir haben viel Viererkette gespielt diese Saison. Wobei, und wir haben uns auch letzte Saison weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ja, Lautern kann, wenn, dann nur mit der Fünferkette zu Null spielen. Nee, sie können auch mit der Viererkette zu Null spielen. Das geht auch. Und da sind wir auf jeden Fall einen Schritt weiter jetzt. Das sehe ich schon. Und ich sehe auch Ansätze im Spiel mit dem Ball.
Darauf wollte ich hinaus. Die Ansätze, die spielerischen Ansätze sind einfach nicht zu übersehen, finde ich. Und ich finde, wenn ich dann so lese, ja, da tut sich gar nichts. Wir spielen einen lausigen Fußball. Ja, es ist jetzt nicht der schönste Fußball gewesen gegen Regensburg. Mhm. Aber man sieht doch durchaus, dass da eine Strategie dahinter steckt, eine Idee dahinter steckt. Die klappt nicht immer. Das ist so. Und ich finde auch, dass Erik Weckeser, von dem hatte ich mir auch mehr erwartet. Wenngleich er nicht so schlecht ist, wie überall getan wird.
Bist du irgendwie in einem Anti-Weckeser-Forum? Du hast irgendwie die ganze Zeit, ich habe das noch gar nicht mitgekriegt, dass der so gebasht wird. Was ist denn da los?
Ja, da musst du mal bei transfermarkt.de mal gucken. Bei der Wetze brennt, weiß ich gar nicht. Da geht's schon heiß her. Also seit Zimmer nicht mehr auf dem Platz steht, ist Weckeser jetzt der neue Sündenbock, sag ich mal.
Mhm. Okay.
Wie siehst du ihn?
Weckeser?
Ja.
Also ich finde jetzt auch nach irgendwie ein paar Spielen jetzt da schon irgendwie ein Urteil über einen Spieler zu fällen, weiß ich nicht. Dafür kenne ich ihn ehrlich gesagt noch nicht so gut. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, Weckeser hat offensiv Potenzial. Ich finde, er kommt zu selten in die Situation, so wie im letzten Spiel, dann wirklich mal auch eine Flanke zu bringen, weil er zu viel mit dem Spielaufbau beschäftigt ist. Und ich finde, er ist in der letzten Linie nicht unbedingt derjenige, der den Spielaufbau am gepflegtesten kann. Da hätte ich tatsächlich eher mal einen Dreierspielaufbau mit Jamra gemacht. Und ich finde auch, dass Elvedi Defizite von hinten raus hat, das Spiel zu eröffnen. Also ich finde die Konstellation in der letzten Reihe Heuer, Elvedi, Weckeser für unseren Spielaufbau und für unseren Ansatz nicht die Idealkonstellation.
Und ich finde vor allen Dingen, dass das nicht die größte Baustelle ist. Wir haben es 100.000-fach schon gesagt, die größte Baustelle ist eins davor auf der 6. Wir brauchen einen ordentlichen Sechser. Daran geht kein Weg vorbei. Und das wird im Winter, muss da aus meiner Sicht gehandelt werden. Es sei denn, entgegen aller Erwartungen kommt Afis Aremu doch noch irgendwie auf die Beine bei uns. Das kann ich mir inzwischen aber nicht mehr vorstellen.
Gut, da reden wir jetzt auch schon ein halbes Jahr von. Also das weiß ich nicht, ob das noch was wird, aber bleibt abzuwarten. Du hast ja Abiyama letzten Podcast schon im Prinzip für dich ad acta gelegt.
Ja.
In diesem Spiel ist jetzt Abiyama schon auch sichtbar gewesen, fand ich. Ich finde, der kam auch in der Bewertung hier und da etwas zu schlecht weg. Ich fand ihn schon sehr, sehr bemüht. Was ich glaube, was auch neben dem Sechser auch noch eine Leerstelle war, auf die wir immer wieder hingewiesen haben, war, dass wir niemanden in der letzten Reihe haben, also keinen Linksfuß-Innenverteidiger. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Erik Weckeser so viel hinten in den Spielaufbau mit eingebunden wird, weil er der Einzige ist, der ein Linksfuß ist. Und nebendran hast du mit Heuer und Elvedi zwei Rechtsfüße, die sicher einen gepflegten Ball spielen könnten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man einen Linksfuß-Innenverteidiger hätte, dann würde Elvedi rausrotieren. Und dann hätte man einen anderen Aufbau. Vielleicht mit Linksfuß-Innenverteidigung auf links, Tomiak zentral und dann rechts mit Heuer. Und so kannst du oder mit Jamra. Je nachdem, ob du mit Fünferkette oder mit Viererkette spielst. Und das könnte ich mir tatsächlich als die bessere Option vorstellen. Ja.
Guter Punkt.
Aber unser Spiel ist schon auch sehr stark auf die Zentrale, also die zentralen Positionen in den letzten beiden Ketten sind Markus Anfang offensichtlich relativ wichtig. Also wenn wir den Ball haben, ist es sehr, meiner Meinung nach für ihn das A und O, dass die letzte Kette und die davor und die Außenverteidiger vor allem verschiedene Optionen anbieten. Also oft drücken sie zentral ein und versuchen so sozusagen einen diagonalen Zickzack-Aufbau zu ermöglichen. Aber dann muss es halt auch jemand spielen. Und von links ist das einfach mit links viel einfacher als mit rechts. Da musst du nämlich die Hüfte so rausdrehen und hast einfach eine viel geringere Pass-Accuracy. Wie nennt man das denn? Passgenauigkeit. Ja, sorry, I'm an English speaker.
Bist du so ein Business-Typ, ne?
Ja. Genau, ich zieh's gleich mal noch durchs Controlling. Ingoing, outgoing, detonation area. Okay, jetzt und dann mit dem Linksfuß hast du einfach dann mehr Optionen. Du kannst einen schnelleren Aufbau, du kannst mehr Tempo in den Aufbau, du hast mehr Sicherheit im Aufbau, du bist pressing-resistenter, weil du deinen starken Fuß an der Auslinie hast. Also es macht aus vielen verschiedenen Gründen Sinn, nochmal nachzulegen, zentral. Linker Innenverteidiger, Linksfuß und zentraler Mittelfeldspieler, Profil, eine haltende 6 wäre doch angebracht.
Das wird sich jetzt so schnell aber nicht mehr lösen lassen, es sei denn, irgendein vertragsloser Spieler entspricht diesem Profil. Da habe ich keinen Blick, ist auch nicht meine Aufgabe. Dafür haben wir andere gut bezahlte Leute im Verein. Das wird sich aber voraussichtlich frühestens am 01.01.2025 lösen lassen. Bis dahin sind noch ein paar Spiele zu machen. Mhm. Am kommenden Wochenende zum Beispiel im Saarland bei Elversberg.
Hast du das Spiel von Elversberg gesehen?
Ich habe die Konferenz nebenher laufen lassen. Ich habe es nicht bewusst verfolgt. Ich war nur irgendwann, dachte ich, da klingelt's. Hast du es gesehen?
Ich habe versucht, es mir anzuschauen. Ich bin etwas später eingestiegen und etwas früher wieder ausgestiegen. Ich habe aber einen gewissen Teil gesehen. Und ich muss sagen, Elversberg ist auch in der Tabelle vor uns, aufgrund der besseren Tordifferenz. Aber trotzdem, die haben jetzt auch 9 Punkte geholt aus 7 Spielen. 2 Siege, 3 Unentschieden. 2 Niederlagen, genau wie wir. Was wir von dem, was ich jetzt gesehen habe, gegen Hertha haben sie gespielt, ne?
Ja.
Genau. Also von dem, was ich gesehen habe, ist Elversberg keine Mannschaft, die sich jetzt wie Jan Regensburg zurückzieht und verbarrikadiert. Die haben einen sehr progressiven Ansatz gegen den Ball. Die pressen relativ hoch. Die haben ein sehr gutes Gegenpressing und eine unglaublich gute, also zumindest hatten sie das am Samstag, eine unglaublich gute mannschaftliche Initiative. Also die machen alle, die haben gegen Hertha ganz viele Aktionen ganz richtig angeboten. Mit dem Ball sind sie variabel. Sie haben tatsächlich relativ viele technisch starke Spieler. Sie können aber auch das Spiel, also sie können durchaus mal ins 1 gegen 1 gehen, sie können aber auch gutes Spiel verlagern. Es war nicht das stärkste Spiel von Hertha, muss man auch dazu sagen. Der Gegner spielt natürlich auch immer eine Rolle, aber also das, was man gesehen hat, wird das ein anderes Kaliber. Jetzt kann man aber sagen, das sind eigentlich die Gegner, die uns eher liegen. Das sind Mannschaften, die sich eben nicht hinten reinstellen. Und das sind Mannschaften, die versuchen, zumindest partiell mitzuspielen. Und wenn wir es schaffen, Elversberg so ein bisschen die Luft zu nehmen und ihnen vielleicht auch 2-3 gute Aktionen im Keim zu ersticken und dann selbst gut umzuschalten, kann ich mir vorstellen, dass wir gegen Elversberg eine gute Chance haben.
Ich finde, Elversberg nervt wie die Sau. Elversberg ist so, das sind so diese kleinen Mannschaften da aus der erweiterten Region, so ein bisschen im Dunstkreis des FCK, so wie Sandhausen. Da bin ich jetzt mal so ganz arrogant, gucke ich da vom Betzenberg hinab.
Das Umfeld.
Nein, worauf ich hinaus will, ist, das sind diese kleinen Mannschaften da, die da irgendwie in diesem Südwesten da rumturnen und uns dann einfach jedes Mal besiegen.
Die touren aber auch gerade eine Liga besser als der FCK,
ja,
manche.
Ja, ist so, leider.
Und das sind die Vereine, mit denen wir uns ja nicht nur um Tabellenplätze streiten, sondern auch um Talente und um Personal. Ja, also gut, das ist
mit Elversberg streitet man sich um Personal, also so weit ist es noch nicht. Das hat man bei Sandhausen dann, weil die die Jahre in der zweiten Liga waren, als wir in der dritten Liga waren.
Also ich finde, da kann man schon mal hingucken. Also nicht, dass sie uns jetzt erstmal das Personal strittig machen werden, aber die haben schon offensichtlich auch aus den eigenen Reihen ein paar ganz gute Spieler entwickelt, die jetzt in der zweiten Liga mithalten können. Wo ist jetzt das Gegenbeispiel beim FCK? Ich sehe es jetzt nicht so.
Ja, das mag sein. Ich meine nur, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Ragnar Ache vom FCK nach Elversberg wechselt.
Okay.
Um es plakativ jetzt darzustellen.
Aber ich kann es mir zum Beispiel vorstellen, dass Ragnar Ache vom FCK nach Heidenheim wechselt.
Ja, gut, ich spiele nach Bundesliga und international.
Ja. Aber trotzdem.
Ja, du hast mir jetzt
meine. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er nach Karlsruhe wechselt.
Du hast mir jetzt meine Betze auch ganz genug unter die Nase gerieben. Ich sehe es ja ein. Ich weiß es ja auch, dass es so Blödsinn ist. Ich meinte auch gar nicht Heidenheim. Ich wollte tatsächlich auf Sandhausen anspielen wollen.
Ja, alles gut.
Weil die gingen uns allen so krass auf den Sack, einfach jahrelang. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Elversberg das neue Sandhausen werden könnte.
Ja, es wird immer einen Sandhausen geben. Irgendeiner muss immer das Sandhausen sein. Das sollte uns aber völlig egal sein. Wir fahren dahin und wir dürfen ein anderes Spiel erwarten. Und wir müssen gucken, dass wir da die richtige Balance finden. Ich finde, Markus Anfang hat jetzt den Unterschied gesehen zwischen Hannover mit einem sehr offensiven zentralen Mittelfeld und den letzten beiden Spielen mit einem eher defensiveren zentralen Mittelfeld. Und ich hoffe, er wird die richtigen Schlüsse ziehen dafür, wie Elversberg zu erwarten sein wird gegen uns. Und dann auch die richtige Balance finden. Vielleicht wäre es wirklich gut, um jetzt mal was konkret zu sagen, dass man Elvedi mal eine Pause gönnt, Tomiak nach hinten nimmt und es einfach mal mit einer anderen Kombination im defensiven Mittelfeld versucht. Von mir aus Karloc und Aremu, wenn er spielen kann. Oder auch Karloc und Raschel. Und dann Karloc die tiefere Position halten lässt und Raschel mit Ritter zusammen ein bisschen vorne reinwirbeln lässt. Und rechts dann noch einen schönen Yokota drauf und links dann unser Durchstarter der Saison Opoku und dann macht der Ragnar vorne seine 2-3 Buden und dann gewinnen wir das 3-2.
Opoku ist hoffentlich wieder fit. Am Samstag spielen wir wieder, oder?
Ich glaube,
oder spielen wir am Sonntag?
Warte mal, ich guck mal schnell. Ich glaube am Samstag. Wir spielen am Samstag, 13 Uhr, da wo wir es so gerne haben.
Na dann. Hoffen wir, dass Opoku wieder am Start ist. Ich habe gar nichts mitbekommen, was da jetzt genau war. Anscheinend war es nicht so schlimm, sonst hätte man wahrscheinlich was gelesen. Und damit sind wir zeitig durch etwa, Sebi, unter einer Stunde.
Wir gehen komplett über die Trainerdiskussion hinweg. Hast du nicht gemeint, dass es in den sozialen Medien mittlerweile schon Leute gibt, die Markus Anfang anzählen? Habe ich das nicht aus deinem Mund gehört?
Naja, wir haben ja nun durchaus darüber gesprochen, dass wir das für einen Quatsch halten, oder? Oder möchtest du das nochmal genauer?
Ja, absolut. Aber sowas von. Also ich glaube, das wäre jetzt das Blödeste, was wir machen könnten. Also jedem seine Meinung, man darf die auch immer gerne äußern und wie man das alles gerne so oder alles so handhaben würde, wenn man mit Allmacht ausgestattet wäre. Aber ich muss ehrlich sagen, dass wir jetzt schon teilweise wieder seitenweise, das habe ich nämlich tatsächlich verfolgt, aber nicht auf transfermarkt.de, seitenweise Diskussionen darüber haben, ob jetzt Markus Anfang der richtige Trainer ist, ja oder nein, was es für Konsequenzen hätte, wenn er jetzt entlassen würde, ob dann Hängen auch mitgehen müsste und so. Ey Leute, guckt mal auf die Tabelle, ja, schaut mal, wo wir letzte Saison waren, guckt, wie wir jetzt in die Saison gestartet sind und jetzt den Stab über irgendjemanden zu brechen nach 7 Spielen und 9 Punkten ist einfach irre.
Absolut. Ich habe auch oft den Eindruck, dass es zwei Welten gibt beim FCK, nämlich die, die in diesem Internet stattfindet und die andere da draußen. Und ich habe oftmals den Eindruck, dass die Stimmung im Netz schärfer ist als die in der realen Welt.
Ja, total.
Ich werde mich davon überzeugen in 2 Wochen. Dann fahre ich endlich mal wieder hoch gegen Paderborn. Oh. Und dann werde ich mal mich umhören und mich umsehen, wie die Stimmung bezüglich Markus Anfang vor Ort ist.
Ja, wirst dich mal unters Volk begeben und mal ein paar Stimmen einfangen.
Ich mische mich unters Volk endlich mal wieder.
Sehr schön. Nimm doch einfach deinen Flashplayer mit, machst ein paar Interviews für uns und dann blenden wir die ein.
Wie nennt man das? Stadion-Vlog mache ich dann für uns.
Ja, genau.
Nee, das lassen wir schön sein.
Doch, ein Vlog, das wäre gut. Du bist der Schöne von uns. Wir müssen mal ein bisschen Gesicht zeigen.
Ja, bis dahin muss ich mich unbedingt rasieren, wenn ich mich hier so jetzt im Bildschirm sehe.
Ach, das sieht gut aus.
Gut, Sebi, trotzdem sind wir echt unter einer Stunde durch.
Wow.
Du hast doch bestimmt noch irgendeinen Monolog vorbereitet, den du jetzt
hältst. Ich hab mir ganz viel aufgeschrieben, aber ich habe eigentlich alles verwurstet im Prozess und bin eigentlich auch damit zufrieden. Ich glaube, ich kam heute ein bisschen salzig rüber. Ja, wenn das so ist, könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar da lassen, ob das jetzt ein bisschen zu viel war. Aber nicht desillusioniert oder jetzt komplett am Boden. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Ja, das sehe ich auch so. Schreibt uns bei Twitter, X, Instagram oder per Mail an teufelindetailpodcast@gmail.com. Wann hören wir uns wieder? Wir geben keine Vorausschau. Wir schauen mal irgendwann, wenn wir die Zeit finden. Wir zwei alten, vielbeschäftigten Männer. Am besten abonniert ihr uns. Lasst gerne auch gleich noch 5 Sterne da. Egal wo. Macht's einfach. Und wenn ihr keine 5 Sterne geben wollt, dann lasst es einfach. Und damit machen wir jetzt den Deckel drauf und sagen vielen Dank euch da draußen. Vielen Dank, Seppi. Bis bald. Wir hören uns. Ciao.
Danke, David. Ciao.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.